Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext aus dem Buch Daniel im 9. Kapitel. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen, unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Das Leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf, tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Es ist ein leidenschaftliches Gebet, ein Bußgebet, das uns hier von Daniel, dem von Gott Geliebten, wie er an vielen Stellen in dem Buch genannt wird, überliefert ist und das wir heute lesen. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Tagen in der fortlaufenden Bibellese erst im Buch Daniel gelesen. Wir haben gehört und gelesen, wie Daniel mit seinen drei Freunden Hanania, Mischael und Asaja im Alter von vermutlich 12, 13 Jahren, 605 vor Christus, den Fall von Juda und Jerusalem erlebt haben und der König von Babel, Nebukadnezar, sie an seinen Hof nach Babylon weggeführt hat. Es sind kluge Leute, Daniel und seine Freunde, die keine Gebrechen haben, so werden sie beschrieben, schön, begabt, weise und verständig, von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Wir haben gelesen, wie diese jungen Judäer, die jungen Juden, auf das Vortrefflichste ausgebildet werden am Hof des Königs von Babel, Nebukadnezar. Nebukadnezar hat ein Ziel mit ihnen, er will sie zu hohen Staatsbeamten ausbilden, sie sollen hohe Posten in seiner Regierung einnehmen. Wir haben aber auch gelesen, wie sie die Treue zu ihrem Gott, dem Gott Israels, nicht aufgeben. Wir haben vom Feuerofen gelesen, von der Löwengrube, in die Hanania, Michael und Asaja bzw. Daniel geworfen werden, weil sie nicht bereit sind, ihre Knie vor anderen Göttern zu beugen, als allein vor dem lebendigen Gott. Und wir haben gelesen, wie Gott sie errettet aus diesen Todesgefahren. Wir haben auch gelesen, dass Daniel eine Gabe hat, Träume zu haben und Visionen. Und dass es sie auch deuten kann, aber dass sie ihn auch erschrecken. Und wir haben sogar schon den Text von heute gelesen, am Montag. Der Leser des Buches Daniel kann lernen, was Glaube und was Gottvertrauen, was Gehorsam gegen Gottes Gebot und was Treue bis zum Martyrium ist. So kann man es in einem Kommentar lesen. Und Calvin betont, wie wichtig und nutzbringend dieses Buch zu lesen sei. Es ist ein Buch, das uns universalgeschichtliche Zusammenhänge aufzeigt und gleichzeitig ein Buch der persönlichen Mahnung und des Trostes. Es ist ein Buch, das von dem großen Ganzen dieser Welt berichtet und gleichzeitig von dem Einzelnen vor Gott. Das Buch Daniel hat einen hohen Stellenwert im Judentum. Daniel und seine Freunde werden in den Makkabäerbüchern gerühmt als standhafte Zeugen des jüdischen Glaubens und als Beispiele für Gottes wunderbares Eingreifen. Sie sind Vorbilder. Und nun heute an diesem Sonntag, wo Gate betet, dieser Text. Was könnte der Text uns zum Thema Beten zu sagen haben, uns Christen im Mai 2021. Erstens das Obergemach. Daniel hat in seinem Haus ein Obergemach mit offenen Fenstern nach Jerusalem. Dort fällt er dreimal am Tag auf seine Knie, er betet, er lobt, er dankt seinem Gott, dem Gott Israels. Und so lesen wir es im Daniel-Buch Kapitel 6. Dieses Obergemach ist sozusagen seine persönliche Kapelle, seine stille Zeitecke, sein Gebetsplatz. Und von diesem regelmäßigen Gebet lässt er sich nicht abbringen, egal wer gerade König ist oder welches Gesetz gerade erlassen wird, das solche Gebete verbietet. Und die Fenster stehen offen. Daniel lebt durchaus in sehr bewegten Zeiten. Das muss man sich vor Augen führen, wenn man das Buch Daniel liest. Das babylonische Reich war gerade von den Persern überrannt. Die Situation, die wir heute lesen, es regiert jetzt der Großkönig Kyros und Darius ist als Unterkönig eingesetzt über das Reich der Chaldäer, das ein großes Gebiet umfasst, Mesopotamien, Syrien, Palästina und Nordarabien. Und so wird uns ganz im Hintergrund auch vorgeführt, wie die Weltreiche kommen und gehen. Daniel hat ja in seiner Jugend auch erlebt, wie Judäa untergeht, seine Heimat, das babylonische Reich aufsteigt, ein großes Reich und jetzt das Reich der Perser. Und Daniel als hoher Staatsmann ist im Zentrum der Macht und durchaus am Puls der Zeit. Doch unabhängig davon, was sich auf der Bühne dieser Welt bewegt, wie groß die Bewegungen sind und sie sind eingreifend, betet er. Das ist seine innere Verwurzelung und seine Verankerung. Und wenn ich mir das so vor Augen führe, wird mir deutlich oder scheint mir es so, als wenn er eigentlich einem anderen Reich angehört, keinem Weltreich, das da kommt und geht, sondern er gehört einem unsichtbaren Reich an. Und wir würden heute sagen, dem Reich Gottes. Ich glaube, das können wir gut nachvollziehen. Er gehört einem unsichtbaren Reich an und trotzdem ist er nicht weltfremd oder weltfern. Ganz im Gegenteil, denn Daniel weiß, wer der Herr ist, vor wem er seine Knie beugt, wen er anbetet und was das auch für einen Preis hat. Er betet den lebendigen Gott an, mit dem ist er regelmäßig im Kontakt. Und das prägt ihn, das macht ihn unabhängig, das macht ihn unbestechlich und das macht ihn stark. Denn wenn auch in seinem Herzen noch die Sehnsucht nach Jerusalem und dem Tempel ist, so wie wir es im Psalm 137 lesen, vergesse ich dein Jerusalem, hat er doch den Glauben an den lebendigen Gott mit ins Exil genommen und hat den äußeren Tempel sozusagen verinnerlicht in seinem Herzen. Und den hütet er. Dieser Glaube an den lebendigen Gott hat den Vorteil, dass er sich mitnehmen lässt. Er ist transportfähig. Das ist die Erfahrung des Exils. Das hat das Volk Israel im Exil gelernt. Wir sind nicht abhängig von dem äußeren Tempel. Aber diese Erfahrung ist letztlich nicht neu. Das haben sie schon in der Wüste erlebt, beim Auszug aus dem Land Ägypten. Und so wissen wir es ja auch, dass Gott ja letztlich nicht in Häusern wohnt, obwohl es sehr schön ist in dieser Kapelle und wir Gott das spüren, sondern dass unser Glaube in unserem Herzen wohnt. Gebet schenkt also eine innere Verankerung, Verwurzelung und eine Ausrichtung. Bei Daniel stehen die Fenster nach Jerusalem hin offen. Unsere Kirchen, auch unsere Kapelle, sind meist nach Osten hin ausgerichtet. Nach Osten, weil dort die Sonne aufgeht. Und weil der Sonnenaufgang für die Auferstehung Jesu Christi steht. So wie jeden Morgen das Licht des neuen Tages das Dunkel der Nacht überwindet, hat Jesus am Ostermorgen in der Auferstehung den Schrecken des Todes überwunden. Und so können wir unsere Fenster, wenn sie vielleicht nicht gerade nach Osten ausgerichtet sind, was vielleicht nicht immer der Fall ist, können wir aber unsere inneren Fenster im Gebet zur Auferstehung Christi hin öffnen, sich dorthin ausrichten. Ein zweites: Gebet macht wach. Daniel ist hier in diesem Text, als er dieses Gebet spricht, circa 80 Jahre alt. Der Rückzug im Gebet, von dem ich gerade gesprochen habe, den er sich all die Jahre nicht hat nehmen lassen und dem er treu geblieben ist, war kein Rückzug ins Private, kein Abschotten von der Wirklichkeit. Ich ziehe mich jetzt zurück, ich will gar nichts mehr wissen, was da draußen alles passiert, sondern dieser stete Umgang mit Gott und mit den Heiligen Schriften, das sind vor allem die 5 Bücher Mose, das Gesetz, die haben Daniels Sinne geschärft und ihm Weisheit, Klarheit und Einsicht gegeben. Er studiert die Schrift. Und gerade hier in diesem Text wird er uns berichtet, wie er sich gerade mit den Briefen des Propheten Jeremia, dessen Schriften damals schon so viel galten wie die 5 Bücher Mose, wie er in diesen Briefen auf die Stelle mit den 70 Jahren stößt, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Und diese Zahl 70 löst bei Daniel ein großes Interesse aus. Was hat es denn auf sich mit diesen 70 Jahren? Denn mit dem Edikt des Königs Kyros gab es ja gerade die Möglichkeit, dass die Juden zurückkehren konnten nach Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen konnten. Und so entsteht die Frage aus dem Text, warum forscht denn Daniel in der Schrift, wenn doch die Juden eigentlich schon zurückkehren? Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Mir wird deutlich, oder so verstehe ich das, dass Daniel ahnt, dass es allein mit der Rückkehr in die Heimat und dem Aufbau des Tempels, damit ist es nicht getan. Einfach nur zurückkehren nach so langer Zeit und wieder aufbauen, wie es war, das scheint nicht die Lösung zu sein. Es ist so, als wenn Daniel nochmal sich sammelt und nachsinnt und forscht und betet, Moment mal, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Das hatte ja seinen Grund. Was war nochmal die Ursache? Und wie müssten wir es besser machen? Daniel scheint zu wissen, dass es für den äußeren Aufbau auch die innere Umkehr und Erneuerung braucht. Er geht noch einmal an die Wurzel dessen, was eigentlich ins Exil geführt hat. Und das führt ihn zur Buße. Wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir sind gottlos gewesen, wir sind abtrünnig geworden, wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und er stellt sich in diesem Bußgebet stellvertretend für sein Volk, seine Brüder und Schwestern in den Riss. In den Riss, der zwischen Gott und seinem Volk entstanden ist. Dieser Riss ist der Ort, wo das Volk Israel im Bund mit dem lebendigen Gott untreu geworden ist. Sie hatten vergessen, dass dieser Bund doch eine Verbindung des Lebens ist und eine Verbindung der Liebe. Und weil die zerrissen ist, diese Verbindung und der Bund einen Bruch erlitten hat durch die Schuld des Volkes, stellt sich Daniel unter seine und unter die fremde Schuld, die Schuld seines Volkes. Er spricht von wir. Und er ist darin sehr mutig, finde ich. Er sagt, denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach. Ich finde es nicht einfach, Sünden und Missetat zu erkennen, weil vieles an meinem eigenen Verhalten und auch im Verhalten in unserer Gesellschaft und in der Kirche doch gut erklärbar ist und auch zu entschuldigen an vielen Stellen. Ich war zu müde, dafür reicht nicht die Kraft oder das Geld, die anderen können doch auch mal. Das habe ich nicht gewusst. Da ist doch auch mal eine Grenze. Ich muss doch auch leben. Das habe ich mir verdient. Das ist nicht unsere Verantwortung. Und so weiter. Und es gibt viele solcher Sätze und Erklärungen. Und dann ist es schwierig zu unterscheiden, welche von diesen Erklärungen und Sätzen ist durchaus auch berechtigt und wo beginnt die Schuld. Das kann letztlich nur der Geist Gottes aufzeigen und da können wir nur um Erkenntnis bitten. Und wenn uns der Geist in diese Erkenntnis führt, dann wird es auch möglich zu sagen, wegen unserer Sünden sind wir da, wo wir sind, bin ich da, wo ich bin. Fehlverhalten, das nicht zum Leben führt und Leben im großen Organismus der Schöpfung zerstört, erkennen können und umkehren. Das ist Gnade. Und auf der anderen Seite ist es auch unsere Verantwortung, um diese Gnade und um diese Erkenntnis zu bitten. Damit ist die Situation noch nicht gerettet, aber es kommt zu einem Stopp, auf einem unguten Weg zur Unterbrechung und zur Besinnung. Gebet kann also auch heißen, mir wird Schuld bewusst. Gott legt uns Lasten aufs Herz, die wir ohne diese innere Wachheit nicht hätten. Also müsste man fast sagen, Vorsicht vor Gebet. Gebet kann auch gefährlich sein. Gebet kann mich auch beunruhigen, kann mich auch aufstören. Gebet kann mein Leben wirklich verändern. Es ist also kein Rückzug in eine heile Innenwelt. Und es darf so sein, weil Gott genau diese Menschen braucht, die sich aufstören lassen, die im Gebet vor ihm in diesen Riss treten, der zwischen ihm und seinen Menschen entstanden ist. Gott braucht diese Menschen, die sich auch stellvertretend hinstellen vor ihn und Schuld bekennen, die andere nicht erkennen. Für andere, ja, manchmal auch für ein ganzes Volk, so wie Paul Schneider auch dichtet. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Für was oder für wen trete ich in den Riss oder was beunruhigt mich, sodass ich zu Gott flehe? Die Erfahrungen dieses letzten Jahres haben uns aufgestört und beunruhigt. Und die Frage, finde ich, steht heute genauso. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir sind? Hat es vielleicht auch etwas mit unserem Verhalten und mit Schuld zu tun? Und wir wissen eigentlich, dass es so ist. Aber wir können als Christen handeln, wir können vor Gott niederknien und beten. Und so sind wir als Gottesgeschöpfe in unserer Welt mitverantwortlich in Gebet und Tat, so wie es Daniel in seiner Position getan hat. Dazu dient auch die Orientierung, die Ausrichtung auf Gott. Sie gibt den Mut, die Klarheit, den Boden und die Unabhängigkeit von Gesetzen der Weltreiche. Auf diesem Weg kann man auch von ganz oben in die oberste Staatskanzlei bis nach ganz unten in die Löwengrube geworfen werden. Aber das Schöne ist, wo immer ich auch hingeführt werde oder hinfalle, immer in Gottes Hand. Mir ist dazu noch auch Sophie Scholl eingefallen oder der Bruder Abraham von den Benediktinern, der jetzt angeklagt wird wegen dem Kirchenasyl. Daniel fleht, neige dein Ohr, höre, tu deine Augen auf, siehe, wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Höre, vergib, merk auf, handle, säume nicht. Dieses Gebet ist dringend und voller Sehnsucht und Not und gibt uns auch ein gutes Vorbild, Anleitung. Und Daniel bittet um Segen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum. Deine Stadt und dein Volk, sie sind doch nach deinem Namen genannt. Und noch ein drittes. Heute ist nicht nur der Sonntag Rogates, sondern heute ist auch Europatag. Eine zufällige, wunderbare Kombination. Der Europatag erinnert daran, dass wir in Europa in Frieden und Einheit leben. So kann man es im Internet lesen. Es ist der Tag der historischen Schumann-Erklärung. Am 9. Mai 1950 hielt der damalige französische Außenminister Robert Schumann in Paris eine Rede, in der er seine Vision einer neuen Art der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte, um Kriege zwischen den europäischen Nationen unvorstellbar zu machen. Das für die Allgemeinbildung und die Brücke zu Daniel. Daniel 538 vor Christus war ein Staatsmann und ich bin mir sicher, dass ihn diese Idee von Europa sehr interessiert hätte oder interessieren würde. Er würde uns aber sicher auch darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass Europa den lebendigen Gott in seiner Mitte braucht. Das Netzwerk Miteinander für Europa, wo verschiedene geistliche Gemeinschaften, auch wir drin vertreten sind, nennt es Europa eine Seele geben. Europa braucht dieses Gebet, braucht die Anbetung Gottes aus unseren Herzen heraus, braucht die stellvertretende Bitte um Vergebung, braucht aber auch den Segen Gottes. Und so können wir dieses Gebet von Daniel heute auch im Blick auf Europa beten. Und wir können noch weitergehen, als Daniel damals gehen konnte. Wir können mit Jesus beten. Wir können mit Jesus beten, wie er in Johannes 17 betet. Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Betet, ruft uns dieser Sonntag zu, in unseren Obergemächern, Kapellen, Herzen, wach den Umgang mit dem lebendigen Gott pflegen, damit wir wach für das in Gebet und Tat eintreten können, was er uns aufs Herz legt. Und Jesus betet und handelt mit uns. Wir haben noch eine Zeit der Stille.